Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 22. Juni. Heute geht's bei uns um Folgendes. In ziemlich genau einem Jahr finden in der Türkei Wahlen statt. Der amtierende Präsident versucht nun alles, um irgendwie an der Macht zu bleiben.
Er weiß es ganz genau, dass er braucht unbedingt 50% und unter diesen Umständen wird er das nie kriegen.
Und die große Halle der Reitschule hat seit Anfang Juni eine neue Co-Leitung.
Ich freue mich sehr auf ein unglaublich inspirierendes Arbeitsumfeld, sowohl räumlich als auch personell.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Flavia Wasserfallen soll die Nachfolge des abtretenden Ständerates Hans Stöckli übernehmen. Die 43-jährige Nationalrätin habe die Findungskommission mit ihrem breiten Wissen beeindruckt, schreibt die bernische SP in einer Medienmitteilung. Noch muss Wasserfallen am SP-Parteitag offiziell nominiert werden. Die Parlamentswahlen finden dann im Oktober kommenden Jahres statt. Die Grünen des Kantons Bern haben angekündigt, dass sie ein Doppelreferendum ergreifen werden. Der Grossrat hatte an seiner vergangenen Session Straßenbauprojekte sowohl im Oberaargau als auch im Emmental gutgeheißen. Beiden Ausbauprojekten sei gemeinsam, dass sie die Biodiversität gefährden, Kulturland zerstören und neue Verkehrsprobleme schaffen würden, schreiben die Grünen. Das Referendumskomitee hat nun 3 Monate Zeit, um jeweils 10.000 Unterschriften gegen die Straßenbauprojekte zu sammeln. Ein Restaurant in Inns im Berner Seeland ist gestern abgebrannt. Die Kantonspolizei Bern schreibt, dass die Brandursache noch nicht bekannt sei. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Das Restaurant am Innser Dorfplatz werde derzeit umgebaut. Daten über die Diskriminierung von LGBTQ-Personen in der Schweiz würden fehlen. Nachdem verschiedene Organisationen schon seit Jahren auf dieses Problem aufmerksam machen, musste dies nun auch der Bundesrat feststellen. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung wolle er qualitative Studien durchführen. Dabei soll es unter anderem um Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitssystem gehen. Bei einem Erdbeben in Afghanistan seien über 250 Personen ums Leben gekommen, schreibt unter anderem die BBC. Das Beben mit einer Stärke von 6,1 Punkten auf der Richterskala ereignete sich im Südosten des Landes. Die Erschütterungen seien aber auch im benachbarten Indien und Pakistan zu spüren gewesen. Über 200 Millionen Kinder haben ungenügenden Zugang zu Bildung, so die UNO in einem heute veröffentlichten Bericht. Rund die Hälfte dieser Kinder besuchten zwar Schulen, würden aber nicht die Grundfertigkeiten im Lesen und Rechnen erlernen. Die UNO fordert nun von ihren Mitgliedstaaten mehr finanzielle Unterstützung, um die Missstände beheben zu können. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag gibt's viel Sonne, das Thermometer klettert auf bis zu 30 Grad. Freitag bis Sonntag werden recht sonnig, es könnten aber täglich Gewitter aufziehen, bei Tageshöchstwerten von jeweils rund 27 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Preis vieler Güter des täglichen Bedarfs hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Die Türkei ächzt unter der Inflation. Viele Menschen sind auf Essensspenden angewiesen, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Keine guten Vorzeichen für eine Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Savaş Genç ist ehemaliger Professor für internationale Beziehungen an der Fatih-Universität in Istanbul. Ich habe ihn gefragt, inwiefern der amtierende Präsident die türkische Wirtschaftskrise mitverschuldet habe.
Erdogan hat die Justiz abgeschafft, Erdogan hat die Medien abgeschafft, Erdogan hat die demokratischen Instrumente und die funktionierenden Institutionen der Staat abgeschafft und mit einem Ein-Mann-Show, mit einem autokratischen Regime, die Türkei könnte nicht weitergehen, weil Die Türkei hat kein Erdöl, die Türkei hat keine Erdgasressourcen. Unter diesen Umständen ist es von Anfang an klar gewesen, dass mit dieser Methodik Erdogans Regime ein großes wirtschaftliches Problem erleben werde.
Die Inflation mache vor allem ärmeren Menschen und der Mittelschicht das Leben schwer. Viele würden Erdogan für diese Misere verantwortlich machen, weswegen seine Umfragewerte derzeit nur rund 30% betragen.
Die türkische Lira verliert ständig Wert gegenüber Dollar und Euro. Und die Menschen haben es wohl gesehen, dass egal was Erdogan macht, die Sache wird nicht eigentlich sich ändern. Und einige Menschen sind angefangen, die Unterstützung von Erdogans Partei zu stoppen.
Früher habe die türkische Wirtschaft geblüht. Die Wachstumsrate sei mit derjenigen von China vergleichbar gewesen. Seit es bergab gehe, versuche der amtierende Präsident zumindest seine Schäfchen noch ins Trockene zu bringen.
Erdogan gibt den türkischen Staat aus, um sich selbst, seine Familie und seine beste Team zu beschützen.
Den schwarzen Peter für die Wirtschaftskrise im Land schiebe Erdogan dem Ausland zu.
Die sagen ja, überall in der Welt gibt es ja Inflation und die ausländischen Mächte machen Druck auf uns, um die Erdogan-Regierung zu Ende zu bringen. Deshalb haben wir es ein bisschen mehr als anderen. Das ist die Erklärung von Erdogan in der türkischen Gesellschaft.
Seit 2 Jahren steigt die Inflation in der Türkei kontinuierlich. Damals habe die regierende AKP noch versucht, die ärmere Bevölkerung zu unterstützen.
Erdogan versuchte mit den Supermärkten zu konkurrieren und auf der Straße verkaufte eigentlich staatliche Offiziere günstige Gurken, günstige Tomaten und versuchte einiges zu machen, damit das denn sein Wählerschaft mit den wirtschaftlichen Prognosen, wirtschaftlichen Motivationen gegenüber ihm gar nichts macht. Und damit die Wählerschaft sagte, schau mal, unsere Politiker Erdogan versucht einiges zu leisten.
Mittlerweile stehe der türkische Staat jedoch kurz vor dem Bankrott. Die eigene Bevölkerung finanziell zu unterstützen liege nicht mehr drin, weswegen Erdogan nun außenpolitische Konflikte heraufbeschwöre.
Er hat kein Instrument mehr, um Gegenmaßnahmen zu untertreiben. Er hat über 180 Milliarden Dollar in den türkischen Finanzmärkten weitergegeben, um die Erhöhung der Dollar gegenüber den türkischen Lira zu stoppen. Jetzt hat er kein Geld mehr. Jetzt versucht er nur über die Identitätskonflikten, über Nationalismus, über einige territoriale Konflikten, neue Konflikten zu schaffen und über die Wirtschaft nicht zu reden und die Konzentration der Menschen eigentlich von dieser Sache zu diesen Konflikten zu ziehen.
Doch ob Erdogans Plan aufgehen und er wiedergewählt wird, sei fraglich. Das liege auch an der Verfassungsänderung von 2017.
Er ist in der Not. Er sagte einmal, meine größte Fehler, nachdem wir den System vom parlamentarischen System zu dem Präsidentensystem gewechselt haben, das größte Fehler, den wir gemacht haben, dass das Präsident unbedingt mit 50% gewählt werden muss, genau wie in Frankreich. Das könnte mir ein bisschen anders gestalten. Er weiß es ganz genau, er hat es offensichtlich gesagt, er weiß es ganz genau, dass er braucht unbedingt 50% und unter diesen Umständen wird er das nie kriegen.
Eigentlich gibt es in der Türkei eine Amtszeitbeschränkung. Genau wie in den USA darf auch ein türkischer Präsident nur 2-mal antreten. Diese Tatsache werde Erdogan jedoch zu umgehen versuchen.
Die werden diesen Prozess so kommentieren und sagen, Erdogan doch sich kandidieren. Wir hatten eine Verfassung. Nach dieser Verfassung kann man nur 2-mal gewählt werden. Aber jetzt haben wir ein präsidialen System und im präsidialen System fängt das Spiel nochmal an. Deshalb darf er kandidiert werden. Die werden die Sache so kommentieren. Er kontrolliert eigentlich den Rechtssystem und das Bundesverfassungsgericht 100%. Ich schätze es, dass er sich kandidieren wird und davon habe ich keine große Fragezeichen.
Die Wahlen in der Türkei finden am 18. Juni 2023 statt. Aktuelle Umfragen sagen einen knappen Sieg der sozialdemokratischen CHP voraus, mit nur einem Prozentpunkt vor Erdogans AKP. Savaş Genç ist ehemaliger Professor für internationale Beziehungen an der Fatih-Universität in Istanbul. In den vergangenen Tagen haben wir auch über Grenzstreitigkeiten mit Griechenland berichtet und über den möglichen Angriff auf kurdische Gebiete im Norden Syriens. Alle Beiträge zu Türkei ein Jahr vor der Wahl gibt es online nachzuhören auf rabe.ch/info.
Rabe Info.
Dass es nun während einigen Tagen immer wieder regnet, wird die Natur erfreuen. Weniger begeistert von dieser Prognose scheint hingegen an Peebles. Hier ist sie mit I Can't Stand the Rain.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, remember how sweet it used to be.
Rabe Info. Kultur.
Seit Anfang Juni ist Mirta Bonderer neue Co-Betriebsleiterin der Großen Halle der Reitschule Bern. Sie übt diese Funktion gemeinsam mit der bestehenden Co-Leiterin Nina Engel aus. Bonderer folgt auf Lucius Engel, der nach seiner über vierjährigen Tätigkeit als Co-Leiter eine neue berufliche Herausforderung antritt. Das neue Co-Team der Großen Halle hat sich mit Monika Hoffmann unterhalten.
Mirta Bonderer und Nina Engel, seit Anfang Monat seid ihr beide die neuen Co-Leiterinnen der Großen Halle der Reitschule Bern. Nina, du hast die Funktion schon seit 2018 inne, vormals zusammen mit Lucius Engel. Mirta, du löst nun Lucius ab. Auf was freust du dich am meisten in deiner neuen Funktion als Co-Leiterin der Großen Halle?
Ich freue mich sehr auf ein unglaublich inspirierendes Arbeitsumfeld, sowohl räumlich als auch personell. Ich kann einen Raum, der sehr viel Kreativität anregt, mitgestalten, das Programm in diesem Raum mitgestalten. Und ich habe auch den Vorteil, dass mein Vorgänger und Nina zusammen schon sehr, sehr viel unglaublich wertvolle Basisarbeit geleistet haben und ich eigentlich an einen für mich sehr dankbaren und bequemen Zeitpunkt einsteigen kann und mitmischeln kann.
Du absolvierst ja derzeit einen Master in Tanz- und Theaterwissenschaft an der Uni Bern. Zuvor warst du 2020 und 2021 als Dramaturgin bei Bühnen Bern tätig und davor bis 2019 Mitglied des Dojo-Theaterkollektivs der Reitschule. Deine Biografie ist so ziemlich theaterlastig. In der großen Halle wird ein Programm kultiviert, welches einen sehr weiten Kulturbegriff umfasst. Weshalb hast du dich mit deiner Bewerbung auf diese Stelle entschieden, deinen inhaltlichen Fokus etwas breiter zu fassen?
Also zum einen, weil auch mein Theaterbegriff sehr weit und breit ist und für mich Theater vieles mehr umfasst als das, was jetzt auf der berühmt-berüchtigten Guckkastenbühne, die immer noch für viele dem klassischen Theater entspricht, umfasst. Aber andererseits auch, weil ich tatsächlich einfach sehr breit interessiert bin und obwohl Theater sehr viele Bereiche des Lebens auch umfasst, gab es für mich immer Bereiche, die ich dann halt so ein bisschen auf Eis legen musste, die mich auch sehr interessiert haben, also wie Musik, wie Flohmärkte und so weiter. Und ich bin ursprünglich von meinem ersten Bildungsweg bin ich Lehrerin und habe da auch so ein bisschen einen sozialen Impetus für meine Tätigkeit. Und das, denke ich, kann ich in einem Raum wie der großen Halle einfach auch besser umsetzen und mich da einbringen. Also einfach, ich schätze diese Breite sehr.
Nina Engel, du leitest die Große Halle nun seit über 4 Jahren im Co-Team. Was begeistert dich immer noch an diesem Job?
Ja, ich glaube, mich begeistert vor allem diese Unterschiedlichkeit, die du eben auch angesprochen hast, dass es eben nicht nur eine Sparte abdeckt, sondern verschiedene, dass sozusagen so vieles möglich ist. Gleichzeitig auch die Niederschwelligkeit, dass der Raum wirklich auch für alle da sein soll und so auch gebraucht werden kann.
Auch du kommst ursprünglich aus dem Theater und warst vor deinem Job in der großen Halle Produktionsleiterin diverser Theatergruppen. Dein Anfang im Jahr 2018 in der Leitung der großen Halle war ziemlich turbulent. Damals hat das Kollektiv Halle für alle die Halle besetzt. Und nach langen Verhandlungen wurde die Besetzung beendet und bekannt gegeben, dass das Kollektiv aktiv an der Programmation der großen Halle beteiligt sein sollte. Was ist heute davon übrig geblieben?
Also ich glaube, das hat sich ein bisschen verloren oder viele machen andere Sachen. Gewisse Bekanntschaften sind geblieben. Also es gibt immer noch einige Leute, die noch in der Umgebung sind sozusagen. Geblieben ist vielleicht für uns auch, sind gewisse Ideen oder eben diese Offenheit, die wir schon behalten möchten, dass es also eigentlich auch möglich sein kann, für alle Menschen die Halle zu benutzen und nicht nur wieder nur Theater oder nur Tanz. Es gibt auch ein Soli-Konzept, das wir haben, das eigentlich daraus entstanden ist, wo wir so ein bisschen festgeschrieben haben, wenn jemand bei uns eine Soli-Party machen möchte oder einen Solidaritätsanlass, wie das funktionieren könnte, wo wir auch nicht wirklich Miete verlangen.
Seit dem 1. Juni bist nun du, Mirta, die neue Co-Leiterin zusammen mit Nina. Ursprünglich habe ich dich ja alleine zum Interview angefragt. Ihr habt mir darauf mitgeteilt, dass ihr gerne als Co-Team wahrgenommen werden möchtet und deshalb auch beide ins Rabe-Studio kommen wollt. Wieso ist euch der gemeinsame Auftritt so wichtig?
Ja, weil wir Co-Leitung wirklich auch leben wollen. Also ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, stören uns einfach so an diesen alten Strukturen, wo wirklich ein Mensch, nicht selten männlich und schon etwas älter, einfach über alles bestimmen kann und so für andere spricht. Klar, wir sind jetzt auch zwei von einem größeren Team auch, aber ja, und ich denke, wenn an diesen Strukturen etwas geändert werden soll, dann halt eben nicht nur auf dem Papier und in der Öffentlichkeit ist es trotzdem immer dieselbe Person, die so ihre 10 Seconds of Fame hat oder die so die Aufmerksamkeit bündelt. Und ja, deswegen gerne zu zweit.
Ihr entwickelt ja jetzt gemeinsam das Programm und den Betrieb der großen Halle weiter. Was sind die Schwerpunkte, die ihr dabei setzen wollt?
Ja, das ist irgendwie auch noch schwierig zu sagen. Also eben die große Halle funktioniert ja eigentlich auf Anfragen. Also wir bekommen Anfragen und machen daraus ein Programm. trotzdem versuchen wir, wir haben natürlich Schwerpunkte, wie zum Beispiel, wir machen Theater, es soll Tanz geben, es soll Partys geben, es soll Anlässe geben, die offen sind, es gibt den Flohmarkt, so. Und natürlich haben wir auch irgendwie so Ansprüche an uns, wie wir auslesen möchten oder was uns wichtig ist.
Wir hatten, ich glaube, wirklich auch gestern darüber gesprochen, dass wir auch selber noch ein bisschen woker sein möchten, auch beim Auswählen wirklich und schauen, ja, wie ist die Verteilung? Gibt es Frauen in diesen Gruppen? Oder haben wir Regisseurinnen oder haben wir Bands, wo auch Liedsängerinnen dabei sind? Und oder auch, ja, wie sind diese Gruppen, Menschen, die kommen, wie sind die organisiert? Ist ihre Organisationsform, ihre Arbeitsform auch etwas, mit dem wir uns identifizieren können und wohinter wir stehen können? Oder möchten wir solchen Menschen keine Plattform geben, weil sie gegen Sachen verstoßen, gegen die für uns es nicht zu verstoßen gibt?
Mirta Bonderer und Nina Engel sind die neuen Co-Leiterinnen der großen Halle der Reitschule. Das ungekürzte Interview findet ihr unter rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, den 22. Juni. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über die Situation in der Tigray-Region im Norden Äthiopiens. Beigetragen zu dieser Sendung hat Monika Hoffmann. Ja, und hier auf Rabe geht's jetzt weiter mit Subkutan. Um was geht's denn in eurer heutigen Sendung, Nina?
Ja, hallo. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Besitz, aber eben um Besitz mal anders. Lass dich überraschen.
Bleibt dran, am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Macht's gut, tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.